HR3. Bärbel Schäfer, der Sonntagstalk in HR3.
Hier ist der HR3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer und mir gegenüber sitzt ein Gast, der, glaube ich, mehr Nächte im Freien verbracht hat als ich, der auf jeden Fall ein sehr unkomplizierter Gast ist, was die Anreise angeht. Guten Morgen, lieber Christopher Schacht.
Schönen guten Morgen, ich freue mich, hier zu sein.
Ja, aus Darmstadt direkt ins Studio gekommen und die meisten Gäste wollen natürlich eine Stretch-Limo oder einen Helikopter, aber sie haben gesagt, ich steige in mein eigenes Auto und suche mir hier einen Parkplatz direkt vorm HR. Dankeschön dafür.
Sehr gerne, hat auch geklappt mit dem Parkplatz, obwohl alles zugestellt ist.
Wir wollen heute über Ihr Buch sprechen, was hier vor mir liegt. Mit 50 Euro um die Welt, wie ich mit wenig in der Tasche loszog und als reicher Mensch zurückkam. Dieses Buch steht heute bei uns im Mittelpunkt. Und natürlich macht sich die erste Frage dann auf mit 50 Euro. Warum gerade 50 Euro und nicht 500 oder 100?
Ja, also der gängige Traum von der Weltreise wird ja so begonnen, dass man erstmal anfängt, einen Sparplan zu machen und dann schön Stück für Stück aufs Konto einzahlt. Und ich dachte mir, wenn ich das mache, dann werde ich wahrscheinlich erst mit 40 oder in der Rente loskommen. Und ich wollte gerne schon in jungen Jahren auf eine Weltreise kommen. Einmal, damit ich überhaupt was davon sehe. Ich komme aus meinem kleinen Dorf in Norddeutschland und kannte nur die Gegend dort und bin mit meiner Familie immer nach Dänemark in den Urlaub gefahren, dass es auch nicht so sehr viel anders ist. Das Wetter ist ähnlich schlecht, aber die Gegend
mehr
ist
Dünen
toll.
Dann wahrscheinlich.
Genau, und also ich liebe Norddeutschland auch und Deutschland ist ein wunderschönes Land. Doch zieht es einen dann schon in die Ferne und dass man einfach mal die Weiten der Welt so entdecken möchte, die Gerüche und Menschen anderswo sehen möchte. Und das wollte ich gerne direkt nach dem Abitur machen.
Mhm. Also Abi geschafft?
Abi geschafft, ja.
Was für ein Durchschnitt?
1,5.
Das war, ja, gratuliere.
Ging dann eigentlich sogar ganz gut.
Viele machen Work and Travel und haben das dann begrenzt auf ein Jahr, auf ein halbes Jahr und ein Zeitfenster, bis dann vielleicht ein Studium oder eine Ausbildung beginnt. Hatten Sie eine Begrenzung?
Nee, die habe ich mir nämlich bewusst nicht setzen wollen. Deswegen meinte ich, ich reise nach dem Abitur los, weil dann habe ich noch keine Verpflichtung, kein Auto oder Haus oder Frau, die man bezahlen muss. Und was man so zurücklassen müsste, sondern ich wäre dann wirklich frei und könnte so lange unterwegs sein, wie ich das sein möchte. Und wenn es mir an einem Ort gefällt, dann bleibe ich da. Und wenn es mir nicht gefällt, dann ziehe ich weiter. Und dann habe ich mir eben...
Oh, das muss man einen Augenblick mal ganz kurz sacken lassen. Ich ziehe einfach weiter. Ich habe keine Verpflichtung.
Liebe
HR3-Hörer, die wir alle ja auch einen Klotz am Bein haben, auch wenn wir sie lieben, ja, mal kurz innehalten und sich das so vorstellen. Darum beneide ich sie ja ein bisschen. Aber im Grunde ist es ja eigentlich was für jeden. Darüber werden wir vielleicht heute auch nochmal sprechen. Also volles Herz, voller Kopf, voller Pläne. Kontostand eher im Minus, nicht voll. 50 Euro waren dann das Limit.
Genau, weil wie gesagt, den Sparplan habe ich nicht. Dann kann ich auch mit wenig gleich anfangen und schauen, wie das so geht und ob das geht. Und hätte sogar gleich am allerersten Tag gedacht, jetzt bin ich gescheitert, weil ich in einer Nacht 35 Euro ausgegeben habe. Ich bin mit 50 Euro losgezogen und in der ersten Nacht dann gleich 35 Euro. Und ich dachte, oh wei.
Ich habe das Buch gelesen, ich weiß wofür, aber wollen Sie es den HR3-Hörern auch verraten?
Werde ich erzählen. Also ich bin mit zwei Schweden nach Amsterdam gekommen beim ersten Halt, mein erstes Ziel. Und die waren auf einem Roadtrip und meinten, ach Christopher, das ist Amsterdam, da müssen wir doch auf die Piste gehen. Und kommst du mit uns heute Abend mit? Und ich dachte, ja, muss man eigentlich mal machen. Und dann kamen wir an eine erste Bar an einem guten Bezirk und meinten sie, was, an so einer Location ein Bier nur 4,50 Euro, das ist ja günstig. Drei Bier bitte sofort bestellt, auch für mich dann mit. Und bevor das leer war, schon gleich das nächste bestellt. Und so ging das dann weiter. Dann sind wir noch in einem Coffeeshop und irgendwie am nächsten Morgen bin ich dann aufgewacht in dem Auto von diesen beiden Schweden, die mich mitgenommen hatten, habe in die Hosentasche gegriffen, so zwischen alten kleinen Zetteln, die ich dann noch zerknüllt drin hatte, dann mein Geld rausgeholt, nachgezählt, noch 15 Euro übrig.
Oh, oh nein. Gab es den Gedanken schon wieder, die Reise abzubrechen und zurückzufahren?
So ungefähr, also so leicht gebe ich dann noch nicht auf, aber die Befürchtung war da, dass ich habe allen erzählt, jetzt bin ich erstmal Monate weg, vielleicht Jahre. Und dann.
Bing bong, ich stehe wieder vor der Tür.
Genau, hat doch nicht geklappt.
Dänemark ist auch schön.
Ja, gerade weil einem so viel erzählen mit 50 Euro, das schaffst du nie, wir sehen dich nächste Woche wieder. Und dann denkst du erstmal, okay, die haben recht gehabt.
Auf jeden Fall hatten sie ja einen Plan, lieber Herr Schacht, um dieses Limit der 50 Euro Minimum ja immer zu erhalten, musste es dann ja den ein oder anderen Job geben. Auf jeden Fall sind sie ein weitgereister Mann. Und heute mein Gast des Tages, darüber freue ich mich sehr. Christopher Schacht, heute unser Gast im HR3 Sonntagstalk. Und ich bin Bärbel Schäfer. Liebe HR3-Hörer, hier ist der HR3-Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer und sitze mit einem anderen Nordlicht hier zusammen. Christopher Schacht, der hat aber nicht nur den Norden Deutschlands gesehen, wo er aufgewachsen ist, in einem kleinen Ort in Schleswig-Holstein, Sams, mit ungefähr 400 Einwohnern, plus minus, ja. Kühe, Schafe und so weiter, zählen wir jetzt mal nicht mit. Es hat sie in die Welt getrieben nach dem Abi, das machen ja viele, aber ohne zeitliche Begrenzung, aber mit einem Budget von 50 Euro sind sie losgefahren. Also nicht Papas Kreditkarte im Hintergrund, sondern die Sehnsucht, die Welt zu entdecken. Und der Plan war ja mindestens ein Jahr wegzubleiben. Daraus sind dann nachher 4 geworden. Genau. Was haben denn die Eltern gesagt, als sie gesagt haben, so jetzt bin ich erstmal weg und Freunde?
Also ich habe sie schon lange genug darauf vorbereitet, schon über ein Jahr, also eher anderthalb Jahre vorher hatte ich denen schon erzählt, Mama, Papa, wenn ich das Abitur fertig habe, dann würde ich gerne einmal um die Welt reisen. Und ich glaube, die allermeisten jungen Leute kommen irgendwann mal zu ihren Eltern mit so einer Idee und so einem Plan. Und meine Eltern haben auch dementsprechend reagiert und meinten, ja, ja, die Flusen, die treibst du dir noch aus. Das vergeht schon wieder. Eher skeptisch und meinten, wart man erstmal ab. Also das haben sie wortwörtlich so gesagt, wart man erstmal ab, das ist ja noch weit hin. Und dann kam der Tag aber näher und ich hatte schon einen Nebenjob immer fleißig nach der Schule gehabt, um mir mein Equipment zusammen zu kaufen, Impfung zu machen, habe schon Spanisch gelernt, weil ich wusste, das werde ich dann mal brauchen.
Und ohne den Eltern was zu sagen.
Die haben das mitbekommen, also die haben das so stillschweigend beobachtet und sich schon Sorgen gemacht. Und dann haben sie halt so 3 Wochen vorher, bevor ich losgereist bin, schon gesehen, okay, der Junge meint das ernst. Haben sich dann nochmal mit mir explizit zusammengesetzt und drüber gesprochen und dann auch gesagt, eigentlich uns wäre es ganz lieb, wenn du daheim bleiben würdest. Das ist jetzt eine große, weite Welt, wer weiß, was dir da passiert.
Und also es sind eher elterliche Sorgen.
Elterliche Sorgen.
Kann man das verstehen, wenn man gerade sein Abi in der Tasche hat und alles andere will als zu Hause bleiben?
Kann man schon verstehen, natürlich. Aber ich glaube, um es richtig nachzuvollziehen, muss man erstmal selber Elternteil werden. Und ich habe jetzt vor einiger Zeit geheiratet. Das ist ja
jetzt
schon mal.
Jetzt gerade erst, das muss man sagen. Man kann ja gratulieren.
Aber ich glaube, also wie eine Mutter sich fühlt, wenn ihr Kind dann da loszieht, das kann echt nur die Mutter selber dann sagen.
Vor allen Dingen muss man ja auch sagen, sie sind gereist, auch ohne Handy erstmal. Es war genau. Ja nicht so, dass jetzt täglich geskypt oder Verbindungen waren über FaceTime und Anrufe. Ich bin hier, ich bin da. Und die Reise ging natürlich eben auch durch Krisengebiete. Also auf der Route waren ja Amazonasgebiet war dabei. Ja. Klar, gefährliche Tiere, Englisch Guyana, Drogenhandel.
Und ich war ja nicht auf den typischen Backpacker-Routen, sondern richtig tief im Dschungel mit den Einheimischen oder Benzinschmugglern und war da auf Trampelfaden unterwegs,
genau.
Wo man mit Auto gar nicht mehr hinkommen kann, weil da kein Straßensystem ist, also schon auf abgelegenen Wegen.
Belutschistan, ja, das ist eine Region, wo ist die genau? In
Pakistan,
genau. Iran?
Pakistan und Iran direkt an der Grenze und Afghanistan grenzt dort auch dran und das ist fast eine offene Grenze, könnte man sagen, also wo wenig kontrolliert wird.
Entführungsgefahr, Terrorgefahr.
Richtig, es gibt eine ganze Menge Drogenschmuggelbanden, die da unterwegs sind, Stämme nennt sich das dort und solche Warlords praktisch, also die Einflussgebiete haben.
Ich bin jetzt Mutter von 2 Söhnen. Ich glaube, ich würde mir auch ein bisschen Sorgen machen. Das heißt aber, die Route war nur in ihrem Kopf und die haben sie noch nicht kommuniziert nach außen in die Familie.
Also ich hatte einen roten Faden von dem, wo ich gerne lang möchte, aber wollte mich da nicht festlegen. Und ich habe auch ganz am Anfang, zum Beispiel als ich nach Südamerika kam, wusste ich noch gar nicht, geht's jetzt links rum, also gegen den Uhrzeigersinn oder mit dem Uhrzeigersinn. Ich wusste nur, ich wollte einmal langreisen und dann hat sich das alles so spontan ergeben, so wie sich dann die Türen geöffnet haben. Und
Go with the flow so ein bisschen.
Ja, genau, richtig. Und das war auch die richtige Art und Weise. Ich glaube, wenn man so eine Reise machen möchte, braucht man eine gewisse Flexibilität.
Die meisten haben ja eher ein begrenztes Zeitfenster, einen begrenzten Urlaubsrahmen und legen sich dann dort auch sehr fest, auch im Tagesablauf fest, in dem, was man an Begegnungen hat. Da waren sie ja wirklich sehr, sehr offen. Da werden wir über einige Beispiele auch noch reden. Aber welche Länder waren denn für Sie unbedingt ein Muss? Was ist etwas, was, wenn man aus Norddeutschland kommt, wo man sagt und jetzt hier in Darmstadt studiert, das will ich unbedingt mal sehen.
Also da fange ich jetzt mal ganz groß an. Also jeder sollte sich mal auf die Liste setzen, bei einem Vulkan, aktiven Vulkan, direkt auf dem Kraterrand zu stehen. Das habe ich in Vanuatu erlebt und das ist unglaublich. Wir sind da bei Nacht hochgeklettert und das ist so ein Ascheberg. Das heißt, mit 3 Schritten hoch rutscht man 2 wieder runter. Und sobald man dann da oben auf dem Kraterrand steht, die Schwefelschwaden kommen da raus, das ganze Ding schüttelt sich und dann mit einer donnernden Explosion fliegen da die feurigen Geschosse in den Nachthimmel und trommeln an der Seite wieder auf den Rand runter. Und man springt da jedes Mal auf und beobachtet die, dass man im letzten Moment ausweichen könnte, wenn es in deine Richtung kommt. Und also das war so ein gigantisches Gefühl.
Dass sie noch immer ein fettes Grinsen im Gesicht haben.
Ja, ja, das, wenn ich mich da zurück erinnere, man glaubt es nicht. Das ist realitätsfern. Also das ist so unglaublich, wenn man die Möglichkeit hat, kann man einen Flug nach Vanuatu buchen, eine günstige Zeit abwarten, in der der Vulkan dann eben nicht ganz so gefährlich ist, sondern berechenbar. Das gibt es so ein paar Zeiten. Und dann da oben rauf und... Ja, das war unglaublich. Ansonsten.
Auf jeden Fall lassen sich ja Erinnerungen wieder abrufen. Das tragen sie ja jetzt in vielen Schichten in sich und können das immer wieder, sehe ich am Leuchten in ihren Augen, dann tatsächlich abrufen. Und dann,
deswegen habe ich auch Tagebuch geschrieben für jeden Tag.
Nutzen wir das nämlich gleich mal, Ihr Tagebuch, denn daraus ist ja ein sehr schönes Buch geworden mit 50 Euro um die Welt und Sie sehen auch auf dem Cover sehr, sehr glücklich aus. Ja. Reisen macht offensichtlich glücklich. Nicht nur Sie, lieber Christopher Schacht, aber Sie auf jeden Fall.
Und es überwindet Vorurteile. Das ist so eines der Dinge, die ich am meisten an Reisen mag. Es gibt noch so viele Dinge aus anderen Ländern in der Welt, von denen wir gar keine Ahnung haben, dass sie überhaupt existieren.
Reden wir gleich drüber. Hier im hr3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer. Hier ist der hr3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer. Und mir gegenüber sitzt Christopher Schacht. Der ist ein Tagebuchschreiber, was ja für junge Männer erstmal ungewöhnlich ist nach dem Abi, aber hat einen Grund. Das Buch haben Sie eingepackt in Ihren Rucksack auf Ihrer Weltreise, die ursprünglich vielleicht mal ein Jahr dauern sollte. Daraus sind 4 Jahre geworden. Gab es Situationen, von denen Sie sagen, die möchte ich nicht nochmal durchleben? Weil wir haben eben Ihre Grinsen gesehen und Ihr Leuchten in den Augen nochmal beim Stehen am Rande eines Vulkans. Aber gibt es auch etwas, von dem Sie sagen, das muss ich nochmal sein?
Also jein. Also es ist so, dass es einige Situationen gibt, die einem sehr, sehr nahe gehen und die sehr stark sind. Zum Beispiel eben in Balochistan war ich auf einer Polizeistation, wurde nirgendwo anders hingelassen, weil das der einzige halbwegs sichere Ort war. Und dann wurde so gegen Mittagszeit die eisernen Tore da aufgeschoben, ein silberner Toyota hereingefahren und überall an der Frontscheibe Blutspritzer, hinten Einschusslöcher in der Heckscheibe, 4 an den Seiten guckten die Geschosse raus, also mit richtig Dellen und überall in der Mitte dann eben alles blutbesudelt. Und vor 15 Minuten hatten die da gerade ein Parteimitglied erschossen und dann kam einer der Polizisten zu mir und meinte, we have the same worry for you, also wir haben die gleiche Sorge um dich, dass dir das auch passieren könnte. Und ich wusste, ich reiße jetzt gleich das gleiche Gebiet da lang und so ein Anblick ist heftig.
Reiseroute dann umlegen oder sich anders entscheiden?
Dafür war das schon zu spät. Also, einfach sich mit den Leuten dort gut stellen, die da sind. Die Leute, die sich dort auskennen, die wissen auch, wo es halbwegs sicher ist und wo es nicht so sicher ist und was man tun sollte und was man lieber nicht tun sollte.
Kann man nur hoffen, dass man dann der richtigen Seite vertraut.
Genau, ich habe da dann mich mit so einem Typen angefreundet. Wir sind dann im gleichen Bus gefahren und einer seiner besten Freunde war von diesem Paramilitär und der hat mich dann einfach umsonst als Leibwache, könnte man fast sagen, mit seiner AK-47 dann begleitet und Abdul Aman.
Das ist das Foto, wo sie mit der Waffe in der Hand da stehen.
Und der Mann ist das, der hatte mir die dann einmal für ein Foto dann nochmal gegeben.
Der guckt so ein bisschen sorgenvoll auf die Knarre, wenn ich das sagen darf. Ich glaube, er hatte Angst, dass...
Nein, aber der war super trainiert, also der war echt klasse. Also da ist man dann sehr dankbar, wenn man solche Leute an der Seite hat.
Gibt es was Lustiges, von dem Sie sagen, das war unglaublich, also jetzt genau das Gegenteil, das klingt jetzt eher, als wenn es den Adrenalinspiegel wirklich bis zum Herz schlagen lässt.
Der peinlichste Moment in meinem Leben war auch auf dieser Reise und das war in Südamerika, dass ich auf eine Beerdigung mitgenommen worden bin.
Ach, die Trauerrede.
Von einer Freundin. Und also es waren so 70, 80 Leute da in diesem Raum, die sich so versammelt hatten. Die Tote war aufgebahrt in einem, oder die Verstorbene, in einem Sarg. Die Stimmung war relativ bedrückt, es gab so ein paar Häppchen und dann bin ich dazu zu dem Ehemann gegangen von der Verstorbenen und habe den einen so einen Vers aus der Bibel genannt. Ich kannte das Buch mittlerweile so ein bisschen, also habe da selber häufiger mal drin gelesen, während ich unterwegs war. Und den fand ich so ganz tröstend. In Südamerika sind die auch alle katholisch, also sind alle gläubig. Und das hat ihm wohl ganz gut gefallen und aufgebaut, dann habe ich mich wieder hingesetzt und dann auf einmal kam er dann hin und ob ich irgendwie was sagen könnte. Ich habe das nicht so ganz verstanden, was genau er wollte, aber irgendwas meinte er mit dem Bibelvers, ob ich das irgendwie nochmal zeigen könnte. Meinte ich ja und habe dann irgendwie da gekramt nach meiner Bibel und währenddessen sind seine Kinder los und haben alle Leute zusammengetrommelt. Und ich dachte, hä, was ist denn jetzt? Also soll jetzt jemand eine Rede halten oder so? Und dann habe ich auf einmal gemerkt, ich soll eine Rede halten. Also, was, die meinen mich?
Eine Trauerrede im Grunde für die Verstorbenen.
Dann dämmerte es mir, die haben ja selten weiße Leute, gerade da, wo ich dann war. Wahrscheinlich, dass sie dachten, ich wäre ein Missionar oder so aus Amerika vielleicht angekommen, so irgendwie so ein Geistlicher.
Und wie haben sie die Situation gelöst?
Also ich war jetzt erstmal am Schlucken. Also das ging halt alles so schnell, dass ich gar nicht wusste, was ich jetzt tun sollte. Dann dachte ich, na gut, die Bibelstelle, die kannte ich ja jetzt. Den lese ich dir einfach nochmal vor und dann irgendwie so ein Abschlussgebet. Was soll denn da schief gehen? Und dann dachte ich, okay, ich stelle mich dem einfach. Ich mache das jetzt kurz, lese das vor, bete. Also dann bin ich halt nach vorne gegangen. Schon Adrenalin stürmte mir durch den Körper. Und wollte dann beten und dann fiel mir auf, Moment, wie heißt denn die Verstorbene eigentlich? Ich kenne den Namen gar nicht. Und wie kann ich denn jetzt für eine Person beten, dessen Namen ich gar nicht kenne? Und habe dann irgendwie angefangen und fieberhaft auf den Kärtchen, an den Blumengesteck und so gesucht, ob ich den Namen der Verstorbenen irgendwo sehe. Und habe den Namen nicht gefunden und stockte da so im Gebet. Und es wurde immer schlimmer. Denn der einzige Begriff, der mir einfiel für die Person, für die ich beten konnte, war eben La Muerta, also die Tote. Ich kannte kein Synonym auf Spanisch und das ist so der katastrophalste Begriff, den man überhaupt benutzen kann, gerade in der Trauergesellschaft. Mir haben echt Worte gefehlt und ich hätte es nie machen dürfen. Ich habe daraus so gelernt.
Spüren Sie die Scham noch heute, dass Sie den Namen nicht wussten?
Ja, ich wäre am liebsten, ich hätte ein Loch gegraben, mich da reingelegt und nie wieder aufgestanden, so ungefähr. Das war ganz schlimm. Also, ach, das war grausam.
Also, es gibt viele Orte, es gibt viele Begegnungen, die manchmal eben so absurd sind, dass man einen Bibelspruch formuliert und plötzlich selber eine ganze Trauerrede halten soll als Weltreisender. Können Sie uns ganz kurz grob die Reiseroute sagen? Also, Start
in Deutschland, direkt an meiner Haustür. Dann bin ich bei Hamburg losgetrennt, über Amsterdam, den Westen von Europa bis nach Gibraltar, habe dort auf einer Segeljacht angeheuert und gearbeitet, über den Atlantik gesegelt, bis in die Karibik und Südamerika, da ein Jahr lang eine Runde gedreht und dann über den Pazifik gesegelt, der die Hälfte des Weltumfangs ist, mit unglaublichen Begegnungen, die man da so hat, bis nach Asien und Korea, Japan, China und über Südostasien, dann nach Indien und über den Mittleren Osten zurück.
Und Sie haben es vielleicht gemerkt, liebe HR3-Hörer, Christopher Schacht wollte nicht fliegen. Warum? Das klären wir gleich hier im HR3-Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer. Hier ist der HR3-Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer. Unser Gast ist Christopher Schacht, Weltreisender mit 19, direkt nach dem Abi. Und heute sind Sie 24 Jahre alt, haben ein Buch geschrieben, das heißt mit 50 Euro um die Welt. Die Reiseroute haben Sie uns eben beschrieben. Und Auflage war ja ohne volles Bankkonto losreisen, aber eben auch nicht fliegen. Warum nicht?
Also ich habe tatsächlich gar keine Kreditkarte dabei gehabt, also nur mit Bargeld los und dann eben, wie gesagt, nicht geflogen. Aus mehreren Gründen. Zum einen sind Flüge ziemlich teuer und ich bin ja mit 50 Euro aufgebrochen. Das ist nicht so richtig in dem Budget, was ein Flugzeug normalerweise kostet oder ein Ticket dafür. Wobei mit Ryanair hier in Europa kann man ja auch nochmal wieder Sachen tricksen. Ich habe einen Freund aus Barcelona, der hat mir für 2 Euro irgendwie einen Flug nach London bekommen. Mhm. Also unglaublich, was da so gibt. Zum anderen wollte ich dieses Gefühl für Zeit und Raum nicht verlieren. Mhm. Also es ist so ein bisschen, wenn man in ein Flugzeug geht, dann ist man da 3 Stunden, vielleicht 7 Stunden drin, man steigt dann irgendwo aus und ist an einem komplett anderen
Zeitzone,
Ort.
Zeitzone, Klimazone.
Genau, man weiß gar nicht, wo, also irgendwie, wie man jetzt da hingekommen ist und dieses Ganze zwischendrin geht einem so verloren. Also es ist schon, hat schon fast was von Teleportation, könnte man so sagen, ja, einfach zeitlich. Und ich wollte halt diese Übergänge so langsam fließend haben und das ist auch das, was ich probiert habe, in meinem Buch so zu vermitteln, dass man mit auf die Reise kommt und irgendwie den Eindruck kriegt, wie es zwischendrin ist und wie sich das so langsam verändert, langsam die Leute verändern, das
Was
Essen, die Landschaft.
Was passiert denn, wenn man in der Zeit dann tatsächlich reist und eben nicht diesen Billigflieger oder die normalen Linienflug dann nutzt?
Also man kriegt wirklich einen Eindruck davon, wie groß die Welt ist. Das ist so das Unglaubliche. Also in den ganzen 4 Jahren, die ich dann einmal komplett um die Welt gereist bin ohne Flugzeug, merkt man einfach, was das für eine wahnsinnige Distanz ist. Und ich finde, die Welt hat eine perfekte Größe, weil man kann eben trotzdem einmal rumreisen, ohne ein Leben lang damit fertig zu werden. Also es ist irgendwie klein genug, dass man mal rumkommt und viel zu groß, um jemals mit dem Entdecken aufhören zu können.
Wenn man aber von A nach B dennoch sich bewegt, kostet das ja auch was. Selbst der Bus oder wenn man in der Rikscha fährt oder auch mal mit der Bahn zu fahren, das kostet ja. Und irgendwann, Amsterdam waren schon 35 Euro weg, waren noch 15 Euro da. Wie haben Sie denn Ihr Reisekonto immer wieder aufgestockt?
Also ich habe überall gearbeitet, weil es war mir sehr wichtig, dass ich niemanden auf der Tasche liege, aber tatsächlich meine Ausgaben auch sehr gering gehalten. Also ich habe über 30 verschiedene Jobs zwischendurch gemacht, auch häufiger mal für weniger als 1 Euro oder für 2 Euro dann auf den Philippinen über Wochen hinweg Fieberglas geschliffen und das bei 40 Grad in der Sonne. Also Arbeit, die eigentlich in Deutschland keiner machen wollen würde, vor allen Dingen nicht für das Gehalt. aber so einfach Lebenserfahrungen gesammelt und auch keine Mühe noch Energie gescheut.
Das heißt, Sie haben auch nie Nein gesagt und die Jobs haben sich dann wie ergeben, weil viele, die ja heute Work and Travel machen, buchen das dann über eine Agentur, wenn die dann in Australien, keine Ahnung, Weinreben pflücken oder in Kalifornien oder sonst irgendetwas.
Ich habe das über Leute gemacht. Also ich habe so herausgefunden, das Wertvollste eigentlich, was du finden kannst auf der Reise, sind Menschen. Du begegnest überall Leuten und bringst auch total viele Freundschaften mit nach Hause, wenn du dich dann bemühst, auch selber in die Kultur mit reinzusteigen und die Sprache auch zu lernen, was ich mich fleißig bemüht habe, auch zu tun. Und ja, dann hat man eben einen Freund, was weiß ich, Carlos, und sagt Carlos, hey, ich brauche mal wieder einen Job. Hast du da was oder weißt du was? Und dann meint er, ja, ich habe hier einen Freund Juan oder so, den rufe ich mal an. Und dann, hallo Juan, gedei, wie geht's dir? Und ich habe hier einen Deutschen, irgendwie den ich so aufgegabelt habe, der sucht hier auch nach einem Job. Hast du da nicht was? Oder so, das und das kann er, der kennt sich mit Computer aus oder so, oder kann reparieren und so ein Zeugs. Kennst du da was? Und dann meinte er, ja, ja, doch, hier mein anderer Freund, Jaime oder so, der hat was, ich leite den mal weiter und dann steht man da plötzlich bei Jaime im Workshop oder so.
Oder im Workshop. Genau. Aber hier geht es immer um Kompetenzen. Hier geht es häufig bei uns in unserem Land um Papiere, es geht um Zeugnisse, es geht um Referenzen. Ja. Und hat das mit der Klassifikation der Tätigkeiten zu tun oder ist es einfach eine andere Haltung zu sagen, ich bin da, was habt ihr für mich?
Also ich glaube, selbst in Deutschland, wo ganz viel mit Qualifikation läuft, ist Vitamin B, also Beziehung, immer noch das Wichtigste, um irgendwo reinzukommen. Und das ist in anderen Ländern auch so. Also wenn du halt ein paar Leute kennst und einen guten Eindruck machst, gerade wenn die Chemie stimmt und also deutsche Arbeiter sind weltweit berühmt dafür, dass sie eine gute Arbeit machen und da sich auch sehr fleißig reingeben. Also das hat man immer gerne und ich habe das auch nie erlebt, dass irgendjemand unzufrieden war. Im Gegenteil, die waren alle immer sehr, sehr glücklich.
Sind das noch Eigenschaften, mit denen Sie auch gemessen worden sind? Also Sie waren da 19, 20.
Ja.
Also Deutschland und Fleiß, das ist immer noch etwas, was auch Ihnen begegnet ist?
Ja, doch. Und gerade wenn man dann außerhalb von Deutschland ist, merkt man eigentlich, wie sehr deutsch man ist. Also wie sehr wir von dieser Pünktlichkeit und dem Leistungsdenken und Effektivität und Effizienz geprägt sind. Und wie das eigentlich in unserer ganzen Kultur uns schon fast mit der Muttermilch dann so mitgegeben
wird.
Was
ist deutsch an Ihnen, typisch deutsch?
Also Pünktlichkeit zum Beispiel. Also ich war die ganze Zeit über auch auf den Inseln, wenn man sich verabredet. Ich weiß, das eigentlich ist es so ein Zeitfenster von etwa 2 Stunden oder so, in dem die kommen können. Ich bin trotzdem pünktlich da für den Fall, dass irgendwann mal jemand.
Sie wollten nicht der Zweite sein.
Genau, ich wollte nicht der Zweite sein, sondern garantiert der Erste. Und also der dann wirklich rechtzeitig da ist und verlässlich ist. Und das ist einfach so eine Sache. In den 4 Jahren konnte ich da nicht raus aus dieser Haut. Und das man kann es zwanghaft nennen oder so, aber ja.
Ja, oder eben typisch so. Deutsch. Typisch auf jeden Deutsch. Fall wollen wir jetzt gleich nochmal in die einzelnen Jobs einsteigen, denn da waren ja schon ein paar coole Sachen dabei. Ich rede nicht nur von Obstsalat verkaufen am Strand im Barnsee. Ja. Dazu gleich mehr mit Christopher Schacht, unserem Gast heute im HR3 Sonntagstalk. Bis gleich. Was lernt man, wenn man die Welt bereist und wenn man es macht wie Christopher Schacht, sich 50 Euro in die Hosentasche steckt, keine Kreditkarte dabei hat, den Eltern Schau sagt und nach dem Abi erstmal die Welt entdecken will? Angekommen in Amsterdam, dann nur noch mit 15 Euro in der Tasche, muss eine Reise ja finanziert werden. Wir haben gesagt, wir sagen den HR3-Hörern, wie sie die Weltumrundung, das Weltbereisen dann tatsächlich finanziert haben. Harte Jobs waren dabei, undankbare Jobs, aber auch schöne.
Ja, total. Also zum Beispiel habe ich in Korea in der Samsung-Werbung mitgearbeitet und da hast du jede Menge als Model, genau. Und das macht jede Menge Spaß da am Dreh auch mit den Leuten. Und da habe ich dann für 3 Stunden plötzlich 500 Euro bekommen oder so viel, wie ich auf den Philippinen in Wochen nicht gekriegt habe.
Nächster Job. Reiseführer in der Salzwüste.
Ja, das ist toll. Also mit Touristen arbeiten macht immer Spaß. Mhm. Also mit denen kann man sich gut verständigen und man sieht eben auch selber nochmal einen anderen Einblick in diese großen Attraktionen, weil man mehr Zeit hat und sich auch selber sehr damit auseinandersetzt. Also der Uyuni ist ja somit der größte Salar der Welt, also diese riesen Salzwüste. Und
in welchem Land bewegen wir uns gerade?
Bolivien, Chile, Bolivien. Es hat so den Hauptteil, aber teilweise auch Chile, also das ist direkt da an der Grenze dran. Und eine vulkanische Gegend in den Anden in Südamerika. Und das ist gigantisch, was es da alles zu sehen gibt. Eben diese Salzwüste, aber auch Alpaka und Lama und dann Vulkane, verschiedene heiße Quellen, die da sprudeln. Und
ist das Foto hier entstanden? Nein.
Das Foto, das auf dem Cover ist, tatsächlich sogar gefaked. Also ich habe so viele tolle Fotos mitgebracht, aber die wollten unbedingt, das ist noch so ein schönes Foto irgendwie von vorne gibt, wo ich dann so reingucke. Das heißt, das ist mit Photoshop reingeschnitten. Aber sobald man es aufschlägt, gleich auf der nächsten Seite gibt es ein echtes.
Okay, also das heißt, man muss natürlich länger an einem Ort dann schon gewesen sein, um für andere Touris die Attraktion dann tatsächlich erklären zu können. Ich fand am spannendsten auch dieser Abschnitt, als sie Koch waren. Für eine Reisegruppe.
Ja,
auf einem Boot?
Ja, genau, auf dem Boot. Und ich konnte ja vorher gar nicht richtig kochen. Ich meine, wer
mit 19 so aussieht. Da gab es
einen Crashkurs. Ja, da gab es einen Crashkurs. Also das kennen ja viele junge Leute. Oder wenn sie mal Student geworden sind, dann dann erstmal die Pizza oder so, die Tiefkühlprodukte. Also meine allerersten richtig kulinarischen Kocherfahrungen hatte ich, mal abgesehen davon, wenn ich für mich so ein bisschen Reis oder so warm gemacht habe, auf der Atlantiküberquerung schon. Da war ich bei Italiener mit auf dem Boot und am Anfang waren alle seekrank bis auf mich. Und dann fiel das los, wer jetzt kochen muss.
Auf sie.
Auf den einzigen, dem es unter Deck gut ging. Als ich das Boot dann gewechselt habe und über den Pazifik wollte, da war ich dann jetzt darauf angewiesen, dass ich jetzt auch wieder mich als Koch auf einem Boot damit verdiene. Und kam auf einem Boot da im Karibischen Meer, das speziell nach einem Koch gesucht hat. Und da, also der Skipper war ein Schwede und meinte, okay, irgendwie in 3 Stunden brauche ich deinen Pass, weil morgen früh geht's los und mein Koch ist kurzfristig abgesprungen, das heißt, kannst du mit? Ich brauche deine Entscheidung innerhalb der nächsten 3 Stunden. Und hier ist das Menü, gib mir so ein 2-DIN-A4-Zettel in die Hand, wo Sachen draufstehen wie Thai Chicken Curry und Roast Chicken und Lachs und all solche Sachen, die ich noch nie im Leben wirklich gemacht habe. Und wo ich mir dachte, meine Güte, das kann nicht gut gehen, wenn ich mich da jetzt hinsetze, das kann keiner essen. Also wenn ich da jetzt was probiere, Lobster sogar. Und dann kam ich zurück, hatte da so einen Kanadier kennengelernt, bei dem ich im Moment auf dem Boot so teilweise mit gewohnt habe. Den hatte ich so ein bisschen mit seinen Reparaturen geholfen. Und ich wusste, dass er so ein Clubbesitzer früher war in Kanada und also hatte Stripclubs, also war so ein richtig kräftiger Typ. Und dem hatte ich davon erzählt, dass ich jetzt eigentlich mein Boot finden könnte, mit dem ich jetzt weiterkommen kann, aber das ist eben eine Position als Koch und ich kann ja gar nicht richtig kochen. Und der meinte sofort, das nimmst du an, nimm das, ich war mal Profikoch, also er war mal Chefkoch.
Okay, und der hat gesagt, als erste Regel immer?
Ach, das muss immer gut aussehen, das Auge ist mit, das zweite ist, das, du musst es immer probieren auch und das letzte ist warm servieren.
Warm servieren.
Ja, warm servieren. Wenn das Essen kalt ist, schmeckt es nicht. Also warm servieren, es muss gut aussehen und immer probieren.
Und sie haben es gemeistert. Also am Ende hat es immer allen geschmeckt. Sie haben sich diesen Herausforderungen gestellt.
Das war
und das finde ich toll. Ja, nee, das ist eigentlich das, was sich wie ein roter Faden auch durch das Buch zieht. Egal, welche Aufgabe man ihnen gestellt hat, sie haben sich auch immer der Aufgabe gestellt.
Also ich habe es zumindest probiert. Das ist so ein bisschen das Gottvertrauen, dann zu sagen, das wird schon irgendwie klappen. Wobei, bei der Beerdigung hat es ja nicht so gut geklappt, von der ich vorhin erzählt habe.
Ja,
also das kam dann eben auch vor, aber die allermeisten Male war das schon, wenn man ein Hindernis sieht, aber einfach mal drauf losgeht und nicht in die Nebelwand schaut, sondern wirklich Schritt für Schritt. Es gibt ja dieses tolle Buch von Michael Ende über Momo und da diese Figur Beppo Straßenfeger und der erzählt, wie er so eine ganz lange Straße fegt und er sagt, er schaut gar nicht ans Straßenende, sondern immer nur auf den nächsten Schritt, den er jetzt fegt. Und so habe ich das auf der Reise auch gefühlt.
Und Sie haben ein bisschen mitgenommen von dem ehemaligen Clubbesitzer, dass er so ein Ermutiger ist, ne? Ich glaube, ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, aber Sie haben gesagt, das möchten Sie eigentlich in Ihrem Buch, das möchten Sie eigentlich in Ihrem Leben sein, ein Möglichmacher für Menschen, die vielleicht auch mal zögern oder sich noch nicht richtig trauen, dann einen Fuß vor den nächsten zu setzen. Denn Sie sind so vielen Menschen begegnet, die das möglich gemacht haben und das wollen Sie auch sein. Darüber reden wir vielleicht gleich noch mit Christopher Schacht. Auf jeden Fall müssen wir noch darüber sprechen, dass Sie auch Menschen getroffen haben, die mit Nichtstun sehr gut zurechtkommen. Und das passt ja vielleicht auch zum Sonntag hier bei HR3. Gleich mehr mit Christopher Schacht und ich bin Bärbel Schäfer. Sie hören den HR3 Sonntagstalk. Das Buch von Christopher Schacht hinterlässt ein sehr schönes Gefühl. In Südamerika, beschreiben Sie, ist Ihnen klar geworden, dass sich auf dem Rest Ihrer Reise etwas bestätigen würde, dass die allermeisten Menschen auf der Welt nett sind. Und die meisten wollen einfach nur ein gutes Leben leben. Wenn man also Fremden gegenüber allzu ablehnend ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man eine tolle Begegnung verpasst, viel größer als die, an einen fiesen Typen zu geraten.
Ja, also ich habe gemerkt, die größte Angst, die wir Menschen häufig haben, ist vor dem Unbekannten. Also das, was da lauern könnte. Und wenn man einfach mal drauf losgeht, dann merkt man dann häufig, ach, so unbekannt ist das eigentlich gar nicht. Und sag ich jetzt mal, alle Leute kochen auch nur mit Wasser oder alle Köche. Also irgendwo ist da doch immer was Vertrautes mit dabei. Und
was ist der Schlüssel?
Selbst mit einer positiven Einstellung auf die Menschen zugehen. Also wenn du ein Lächeln gibst und Vertrauen gibst, dann bekommst du normalerweise ein Lächeln und Vertrauen zurück. Mhm. Also das macht dich sehr authentisch und freut andere Leute auch, wenn du selber offen bist und ehrlich und ja,
aber sie lachen Energie. Viel, das ist schon auffällig.
Ja, also
auf jeden Fall hier,
auf jeden Fall hier in diesem
Land.
Ja, das ist ein, man könnte fast sagen, ein Engelskreis. Also wenn man lacht und dann lächeln andere Leute zurück und das macht dann selber nochmal glücklicher und so geht das, dann zieht das seine Kreise. Also
sind Sie mal reingefallen auf Ihre eigene Menschenkenntnis? Also Sie haben Vertrauen geschenkt und dann ist es doch nicht so geworden im Laufe dieser Reise?
Ja, zum Beispiel hatte ich einen Blumentransporter in Peru da mitgeholfen. Er meinte, ja, wenn du mir hier beim Verladen hilfst, dann nehme ich dich später mit. Und dann habe ich da den ganzen Nachmittag lang geschuftet und die Blumen damit verladen und raufgemacht. Und dann auf einmal fährt der Wagen an und los. Und ich denke, hey, ich sollte da noch mit. Genau, bin dann noch nebenher gerannt und der hat dann noch das Fenster kurz ein bisschen runtergemacht und gesagt, ah, tut mir leid, ich bin schon voll. Und ich dachte, was, ich habe jetzt so viele Stunden hier mitgeholfen, damit du mich mitnimmst und du haust einfach ab.
Und aber das hat Sie nicht enttäuscht, was die Begegnung mit Menschen eben angeht. Sie sind eben jemand, der sagt, jede neue Begegnung ist auch eine neue Chance.
Richtig. Und mit den allermeisten Menschen kommt sowas nicht vor. Also natürlich geht man das Risiko ein, gerade wenn man einen Vertrauensvorschuss gibt, dass es eben auch missbraucht wird. Aber letztendlich, finde ich, lebt es sich so viel, viel leichter. Wenn wir selber gerne geben, dann ist es einfach ein unbeschwerteres Leben.
Ist die Zeit denn momentan gerade dafür? Weil Sie waren ja weg viele Jahre aus diesem Land. 4 Jahre haben Sie die Welt bereist und kommen zurück. Und dieses Land, aus dem Sie kommen, hat sich ja auch verändert.
Ja, ein Ticken weit. Wobei das Allermeiste ist ja gleich geblieben. Ich hatte ja vorhin schon mal anklingen lassen, dass auch ich als Deutscher, der ich 4 Jahre weg war, nicht aus meiner deutschen Haut konnte und immer noch auch sehr davon beeinflusst bin, vom Effizienzdenken, Pünktlichkeitsdenken, Verlässlichkeitsdenken und so weiter. Was ja auch große Stärken sind. Und also letztendlich waren es ja nur 4 Jahre. Meine ganzen Freunde sind jetzt vielleicht auch im Berufsleben oder so mit drin und oder haben schon einen Bachelor. Und der Einstieg fiel mir dann relativ leicht. Was ich aber mitgenommen habe, ist, dass ich jetzt selber auch diese Sichtweise, die viele andere Völker haben, auf Gastfreundschaft zum Beispiel weniger zu rechnen, sondern mehr einfach den Menschen dahinter zu sehen, dass ich das gerne mitnehmen möchte. Und auch diese bisschen lockere Einstellung und zu sagen, okay, wenn es mal nicht klappt, morgen ist auch noch ein Tag. Das ist ja, in Tropen kann man das so ein bisschen beobachten.
Wenn es regnet und man wartet und wartet.
Ja, genau.
Wollen wir nochmal über das Vertrauen reden, wenn man draußen übernachtet? Das haben Sie an ganz vielen Orten, in ganz vielen Hängematten, unter ganz vielen Blättern und an wunderschönen und auch manchmal verwunderlichen Orten dann tatsächlich gemacht. Dieses Draußenschlafen ohne Schutz, ohne eine Tür, die man dann tatsächlich abschließen kann, das ist etwas, was mich dann ja doch fasziniert. Ja. Weil da braucht man ja schon Vertrauen. Die Augen sind zu, man dämmert dahin und muss sich ja fallen lassen können.
Ja, es kommt tatsächlich auf die Plätze drauf an. Also ich habe mich bemüht, immer an Orten zu schlafen, wo 24 Stunden lang irgendjemand ist. Also das kann zum Beispiel jemand bei einer Baustelle gewesen sein. Also kommt man da abends hin und die haben da ihre Geräte abgestellt, Bagger und so weiter. Und damit das nicht geklaut wird, haben die 1 oder 2 Wachen da auf die Baustelle gestellt. Und dann quatscht man einfach kurz mit denen und fragt, ist es okay, wenn ich jetzt mein Zelt hier an die Seite stelle und ich schlafe da und morgen früh um 6 bin ich wieder weg, bevor irgendjemand kommt. Und dann sagen die, ja, okay, mach das. Und dann weißt du, da ist die ganze Zeit jemand, der da aufpasst und du kannst hier gemütlich und sicher schlafen. Oder bei einer Tankstelle, wo dann auch 24 Stunden lang Betrieb ist, dann irgendwo dahinter und vorher am besten noch nett mit den Tankleuten reden, also mit den Tankwarten.
Aber das ist schon Ihr Schlüssel, immer wieder erstmal die Kontaktaufnahme.
Genau, erstmal die Kontaktaufnahme. Und wenn das dann nicht geklappt hat, habe auch ich nicht ganz so gut geschlafen. Und das kennen auch viele Leute, diese Schlaflähmung, Paralyse, nennt man das schon fast. Also wenn man irgendwo in so einem Halbschlaf ist und eigentlich ist man schon wach, aber der Körper kann sich noch gar nicht richtig bewegen und das Unterbewusstsein projiziert immer noch Geschehnisse rein, die gar nicht wirklich sind, sondern die noch so zwischen Raum und Traum und Realität sind. Und da hatte ich dann häufiger mal das Gefühl, dass jetzt irgendjemand an meiner Hängematte rüttelt oder an mein Zelt und ich soll weggehen oder so, aber ich kann mich nicht bewegen und kommt nichts oder jemand klaut meinen Rucksack und ich kann nichts dagegen tun.
Das hatte ich mal in der Wohnung im Wald.
Ja,
das finde ich ganz schlimm. Da dachte ich auch, genau, da steht jetzt einer, da klopft dagegen. Furchtbar. Wir müssen auf jeden Fall noch reden über Haferflocken und Bananen und die Liebe. Okay? Was das alles miteinander zu tun hat, klären wir gleich. Christopher Schacht, heute hier Student in Darmstadt, der Theologie, aber auch Autor, Bestsellerautor des Buches mit 50 Euro um die Welt, wie ich mit wenig in der Tasche loszog und als reicher Mensch zu Bärbel zum HR3 Sonntagstalk zurückkam. 45 Länder hat unser Gast am Sonntag, Christopher Schacht, bereist. Mittlerweile sitzt er wieder in Darmstadt in der Uni und lernt fleißig fürs Theologiestudium. Hat aber alle Erinnerungen nicht nur gespeichert, sondern in einem Tagebuch niedergeschrieben. Also von daher nochmal mein Tipp an alle. Tagebuchschreiben lohnt sich immer. Es kann daraus ein Bestseller werden, wie bei Ihnen. Wir haben schon gesprochen über das Draußenschlafen, über ganz unterschiedliche Jobs, mit denen Sie die Reise finanziert haben. Aber auch nochmal über Ernährung müssen wir reden, weil es kommt immer wieder vor, Haferflocken, Haferflocken und Bananen und Bananen, von denen Sie sich ernährt haben. Können Sie Bananen noch sehen?
Ja, doch. Also ich liebe Bananen und Hafer auch nach wie vor.
Warum genau diese beiden?
Also einmal sind sie sehr, sehr günstig und gerade im Fall von Hafer kann man es auch sehr leicht transportieren. Also das ist für mich die ideale Reisenahrung.
Kann man mit Wasser aufkochen, mit Milch, Soja.
Und man kann es auch ohne Kochtopf essen. Also das ist halt das Tolle. Man kann es einfach in Wasser legen zum Beispiel. Jetzt mal ganz harte Speise hier. Also man kann es in Wasser legen, 15 Minuten warten, das wird relativ weich. Ein Kilo Hafer oder anderthalb Kilo Hafer halten einem schon ein paar Tage, also 2-3 Tage schon.
Genau, es kann nicht schlecht werden. Es ist leicht im Gepäck und es ist relativ günstig. Es ist an fast allen Orten
fast
der Welt
Superfood,
tatsächlich zu erreichen.
Sehr nährstoffreich und viele tolle Kohlenhydrate drin.
Jetzt, wenn man so unterwegs ist und so jung und attraktiv ist wie Sie, kann ich mir vorstellen, gibt es ja viele Gelegenheiten eben auch, sich tatsächlich dann zu verlieben. Ist das passiert auf der Reise?
Ja, also Am Anfang hatte ich dann natürlich einige Frauenbegegnungen, bis ich dann irgendwann gemerkt habe, das ist eigentlich nicht das, was ich will, weil mit keinem von den Leuten, die ich begegnet bin, konnte ich mir das für ein Leben lang vorstellen, sodass ich eigentlich darüber nachgedacht habe, ich gaukel mir oder anderen Leuten was vor und das möchte ich nicht. Und ich möchte auch nicht meinen Spaß, den ich vielleicht eine Nacht im Club haben kann, über die Gefühle anderer Leute setzen, sodass ich so etwa nach einem Dreivierteljahr bis Jahr in meiner Reise dann gesagt habe, so, jetzt warte ich mal wirklich, bis ich eine Frau finde, mit der ich das für mein ganzes Leben ernst meinen könnte. Und vorher, also küsse ich keinen anderen mehr.
Wow.
Sondern, ja, also das ist richtig krass. Also ich war da radikal und dachte mir, hey, ich kann doch auch so glücklich sein. Ich muss das doch nicht. Ich kann doch auch einfach warten, bis ich das dann irgendwann verdammt ernst meine.
Also es hatte nichts damit zu tun, wie es ja viele sehen, ich will auf der Reise diese Erlebnisse nicht teilen oder jemanden mitschleppen, wenn ich eigentlich eher etwas alleine erleben möchte, sondern es ging um die Ehrlichkeit und die tatsächlich Transparenz von Gefühlen. Aber es gab ja eben eine Frau, die von ihrer Seite aktiv war und sie eigentlich gesucht hat. Michael.
Also nach 2 Jahren, ich war im Moment auf Fidschi, den Trauminseln im Pazifik.
Oh,
da habe ich da habe ich mit Focus Online einen Artikel rausgebracht, den eine Mainzer Studentin gelesen hat, hier im Westen Deutschlands. Und sie kannte mich nicht, war Anfang 20 und hatte sich dann so ganz komisch gefühlt, nachdem sie das gelesen hat. Irgendwie fand es total interessant und packend, was ich da gemacht habe. Habe mich dann bei Facebook gesucht und auch gefunden und angeschrieben. Und einfach nur so, ich find's toll, was du machst. Und als wir dann ins Gespräch gekommen sind über das Internet, haben wir sofort angefangen, fast täglich miteinander zu schreiben, weil wir uns so unglaublich gut verstanden haben. Und wenn
und sie saß wo?
Sie saß in Deutschland.
Sie haben mittlerweile ein Handy auf den Fidschis und sie saß in Deutschland.
Ich hatte noch kein Handy, da habe ich noch den Bordcomputer benutzt von unserer Segeljacht und dann ab den Philippinen hatte ich mir dann einen Laptop geholt. Und so in den Philippinen und Korea ging das Schreiben dann richtig stark los mit ihr. Und wenn meine Mutter das gewusst hätte, die wäre neidisch geworden, weil vorher hatte ich mich bei meiner Mutter vielleicht einmal wöchentlich ungefähr gemeldet, wo ich dann gerade war und wie es mir geht. Und jetzt plötzlich jeden Tag konnte ich mit diesem Mädchen da aus Deutschland schreiben, das ich nicht mehr kannte.
1. April 2017.
Ja, nach 15 Monaten hat
passiert?
Sie dann gesagt, Christopher, jetzt kennen wir uns schon so lange und so gut, eigentlich müssen wir uns doch schon mal begegnen und treffen.
Alle, die schon mal im Internet mit Leuten, die mit der geschrieben haben, wissen, das kann ein ganz schlimmer Moment sein.
Genau, das ist jetzt so der Moment der Wahrheit, könnte man sagen.
Haben Sie sofort gesagt ja oder gezögert?
Also ich kannte sie tatsächlich schon so gut und sie war auch so authentisch in den ganzen 15 Monaten des Schreibens. Also ich kenne ihre ganze Familie, ihre Kindheit und so weiter, dass ich eigentlich schon dachte, einfach allein vom Charakter her könnte das die Frau fürs Leben sein. Wir haben uns so gut verstanden, wirklich besser als beste Freunde, könnte man fast sagen.
Und niemanden geküsst in der Zeit.
Krass. Es war unglaublich. Und dann hat sie jedenfalls einen Flieger nach Indien gebucht. Und sie war aber so auf der Schiene, ja, Internetfreundschaft, das kann ja nichts werden. Also so wahrscheinlich für 30% ja, 70% nein. Aber für die 30% muss ich es einfach wissen.
Okay, auf jeden Fall ist sie ins Risiko gegangen. Sie hat das Flugticket, in diesem Fall ein Flugticket nach Mumbai gebucht. Die Tür geht auf am Airport und sie haben sich gesehen.
Also das war morgens so um 6 und ich hatte sie dann ja, also ich bin früh aufgestanden, um sie vom Flughafen abzuholen und stand da unter den Wartenden. Und gleich als allererstes, als ich sie gesehen habe, habe ich in diese Bernsteinaugen geguckt und ich dachte, wow, die sieht ja noch viel, viel besser aus, als ich dachte. Also irgendwie, das ist ja genial. Also wenn es jetzt auch noch so klappt, dann könnte das wirklich was sein. Und sie hatte mich
haben
gesehen.
Haben sie sich in deiner Säule verstecken erstmal geguckt oder sich gleich schon winkend gezeigt? Nee,
ich habe sie schon tatsächlich so 15 Sekunden vorher schon gesehen und habe sie noch so ein bisschen beobachtet, bis ich mich dann getraut habe, so zu ihr zu kommen. Und aber wie ich das jetzt auch tue, hatte ich natürlich so ein riesen Grinsen im Gesicht und Michael war, also so heißt sie.
Was daraus wird, ich baue jetzt mal einen richtigen Cliffhanger, 15 Monate gechattet und ob daraus dann mehr geworden ist, wenn man sich in Mumbai am Airport dann tatsächlich sieht, klären wir gleich. Christopher Schacht ist mit 19 aufgebrochen, die Welt zu entdecken. Eine Weltreise war der große Traum. 4 Jahre sind daraus geworden. Und ja, nach wie vielen Jahren stand die Internetbekanntschaft Michael dann in Mumbai am Airport?
Also nach 2 Jahren haben wir angefangen zu schreiben und jetzt nochmal 15 Monate später, also ja. Mitte dritten Jahres, ja. Stand sie dann auf dem Flughafen, kam da durch die Line, diesen Ausgangsbereich und überall hunderte von Indern, die dazwischen gewartet haben auf ihre Angehörigen und ich da in der Menge versteckt, konnte sie schon beobachten, wie sie da so langläuft.
Sie können sich bestimmt ganz toll zwischen lauter Indern verstecken.
Ja, das hat nicht so gut geklappt. Aber zum Glück gab es da ja auch viele Pflanzen. Ja, genau, groß und blond. Und dann kam ich auf sie zu, sie hat mich erstmal noch nicht gesehen und dann eben habe ich ihr in die Augen geblickt, wir waren bestimmt so 1,5 Meter dann noch voneinander entfernt und ich dachte, meine Güte, sieht sie gut aus, diese Bernsteinaugen, dieses, ja genau, also bei mir war es schon so fast lieber auf den ersten Blick.
Haben Sie es ihr gesagt?
Ja, das habe ich zu dem Zeitpunkt noch nicht, also natürlich
ah,
nicht.
Ah, cool getan.
Genau, das war der Fehler. Ich habe total auf cool getan.
Warum denn das?
Ja, ich dachte, das darf sie ja jetzt nicht merken, dass ich so an ihr interessiert bin, ansonsten verliert sie ja das Interesse.
Nein, die hat natürlich das Ticket nach Mumbai nur so gebucht, genau, um sie hat zu gucken, wie Haferflocken da schmecken.
Ja, genau. Und genau so hat sie sich dann auch gefühlt und dachte, hä, ich buche hier ein Ticket nach Mumbai. Und jetzt tut der Typ so auf cool, irgendwie ist so, keine Ahnung, es ist alles so oberflächlich, er scheint sich gar nicht so richtig für mich zu interessieren.
Okay, wann habt ihr euch geküsst das erste Mal?
Nach 2 Tagen.
Ja,
bis zu diesem Zeitpunkt war Michael eigentlich eher dann so, eigentlich ist das, glaube ich, nicht mein Typ. Also, weil so kalt, wie der sich gibt, das ist, glaube ich, eher ein Arschloch, dachte sie sich so. Und dann habe ich sie aber geküsst und ich weiß nicht, warum sie das zugelassen hat. Sie meinte später irgendwann mal, das war, glaube ich, wegen der ganzen 15 Monate des Schreibens oder so, dass da eben diese Person dahinter war. Und dann aber ab dem Punkt waren die Hüllen gefallen und dann war ich halt ganz ich selbst und also habe das eben auch offen gezeigt, wie sehr ich interessiert war. Und dann meinte sie, dann hat sie so den echten Christopher kennengelernt, den romantischen, liebevollen.
Den sie jetzt auch geheiratet hat.
Genau, den sie jetzt auch geheiratet hat.
Das klingt ja richtig nach einem Happy End. Aufgebrochen, mit wenig Geld und mit einem großen Schatz zurückgekommen.
Ja,
ich fange jetzt an zu weinen.
Schätzen.
So, was haben die Eltern gesagt, als sie sie wieder gesehen haben?
Also ich hatte ja damit gerechnet, dass meine Mutter am allermeisten weint, aber die war die Einzige, die Tränen schon vorher fast alle vergossen hatte, sodass sie dann bei meiner Rückkehr eigentlich nur noch ein riesen Lachen und Grinsen im Gesicht hatte und alle meine anderen Familienmitglieder haben aber auch
Ihren Vater haben Tränen. Sie überrascht in Südtirol, der war auf einer Jugendfreizeit mit einer Gruppe.
Richtig, und da bin ich dann überraschungsmäßig schon angekommen. Meiner Mutter hatte ich es auch schon erzählt und ich glaube, die hat es auch meinem Vater schon so innerlich ein klein wenig darauf vorbereitet, dass es sein könnte, dass ich ihn
nicht, dass der ein Herzinfarkt kriegt.
Dazu komme. Er wusste aber nicht jetzt wann genau und wie. Und dann hatte ich mich aber von hinten angeschlichen und ihm die Hände vor die Augen gelegt und dann hat er sich umgedreht. Und dann in dem Moment, in dem mein Vater mich dann angeblickt hat, nach 4 Jahren, die ich ihn nicht gesehen habe, da rutscht einem erstmal das Herz in die Hose und man denkt sich so, wow.
Das Ferienhaus in Dänemark, da war die Schwester. Viel gequatscht.
Ja, also meine Schwester habe ich dann in Hamburg wieder getroffen. Ich komme ja da aus der Gegend und die hat mich dann mitgenommen in das Ferienhaus in Dänemark, in das wir seit meiner Kindheit immer hin sind. Und es war so praktisch dieses Happy End. Alle nochmal wieder gemeinsam praktisch im Urlaub dann in Dänemark, wie früher schon mit 8 Jahren und so. Also alles, schön. Alle so zusammen, das war ganz toll.
Wenn man das Zuhause verlässt, lässt man ja auch etwas zurück. Von dem, was Sie zurückgelassen haben auf der Reise, die ja ein Aufbruch und ein Blick nach vorne ist, was haben Sie da am meisten vermisst?
Also tatsächlich, das machen alle Leute, auch die Erfahrung, die mal länger weg sind, vermisst man das Essen sehr viel und natürlich alle Leute, die einen lieben, also die Familienangehörigen und Essen, das sind so die beiden Sachen. Wir haben auch einen unglaublich guten Familienzusammenhalt, der auch ohne viel Kommunikation bestehen bleibt und ich habe nochmal trotzdem gelernt, das nochmal neu wertzuschätzen, dass Familie etwas ganz, ganz Wichtiges ist.
Jetzt sind Sie ja zum Studium in Darmstadt. Was ist denn fremder für einen Norddeutschen? Südhessen oder Südamerika?
Südamerika auf jeden Fall. Also auch mit dem Hessischen kann ich mich unglaublich anfreunden. Also ich habe
Was entdecken Sie denn in diesem Bundesland?
Sehr
was
viel Warmherzigkeit. Also gerade auch die Leute, die ein bisschen vom Land kommen und dann Hessisch oder so reden. Also ich finde das einfach, das ist wie ein Teddybär, den man knuddeln möchte. So ungefähr. Also ich finde das ganz, ganz
Hessen toll. Ist wie ein Teddybär. Ja. Zum Schluss würde ich ganz gerne mit Ihnen noch den Fragenhagel machen. Eine kurze Frage mit einer etwas kürzeren Antwort. Was können wir lernen von der Gastfreundschaft, die Sie ja an so vielen Orten auf der Welt erlebt haben als junger Mensch?
Ja, mit den Worten von Jesus, geben ist seliger denn nehmen. Also es macht tatsächlich glücklich zu geben. Und gerade wenn man wenig hat, merkt man auch, wie sich andere Leute fühlen, die wenig haben und teilt dann nochmal viel lieber. Und es macht frei.
Komplizierteste Sprache, die Sie gehört haben?
Koreanisch, auf jeden Fall.
Ekligstes Essen unterwegs war?
Ungeborene Eier aus dem Bauch eines Leguan-Weibchens.
Bester Tipp für Leute, die es nachmachen wollen, weil viele haben ja so eine innere angezogene Handbremse, würde ich das nennen, und sagen, ich kann nicht, weil dies, weil das, weil das. Ja.
Sich nicht einreden lassen, dass es unmöglich ist, sondern sich gut vorbereiten und dann dem Rest unterwegs praktisch dann zu begegnen.
Sollten Sie mal Vater werden, welches Land würden Sie Ihrem Kind unbedingt zeigen wollen?
Mittelamerika, Südamerika, denke ich, die Mentalität fand ich einfach sehr ansteckend, sehr schön.
Irgendwas bereut auf dieser Weltreise?
Nichts. Also mein ganzes Leben würde ich sogar sagen, gibt es zwar einiges, was ich jetzt anders machen würde, aber es ist gut, dass es so gekommen ist.
Also wer selber noch kein Tagebuch führt, dem empfehle ich das. Es ist ein bisschen ein Reisetagebuch, weil die Fotos auch so angeordnet sind und man geht mit ihnen durch die Tage und durch die Region mit 50 Euro um die Welt. Und ich kann nur jedem wünschen, dass er mit so einem strahlenden Lächeln nicht nur losfährt, sondern auch zurückkommt. Herzlichen Dank, Christopher Schacht, für den Besuch hier bei
HR3.
Sehr schön.
Vielen Dank.
Danke.
Die mit den Lieblingssongs.